SRF 1.
Uhr, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Ich begrüße Sie zum Rendezvous. Kein Hass, keine Angst, Flüchtlinge sind willkommen. Die Proteste gegen Trumps Einreisesperre gehen weiter.
I am sick at the idea that other people who have legal papers are being denied entry to our country.
Es werde ja schlecht beim Gedanken, dass Menschen mit Visa nicht ins Land gelassen werden, sagt diese Frau in unserer Reportage vom Flughafen San Francisco. Auch in der Schweiz sorgt der Einreisestopp für Verunsicherung. Dann, vor einem Jahr hat das Zürcher Kinderspital erstmals einem Baby ein Herz transplantiert. Heute sagt der zuständige Chefarzt, dem Kind geht es gut.
Das zeigt eben, dass die Kinder, selbst wenn der Start so schwierig ist, wenn die Probleme beseitigt sind, sich fantastisch erholen können.
Erfreuliches aus der Spitzenmedizin. Und der deutsche Wirtschaftsprofessor Heiner Flassbeck ist ein angesehener Mann, trotz oder gerade weil er den Mächtigen an den Karren fährt.
Ich habe immer gekämpft dafür, dass Europa nicht zusammenbricht, aber inzwischen sehe ich geringe Chancen.
Heiner Flassbeck ist heute unser Gast im Tagesgespräch um 1. Im Studio sind Brigitte Kramer und Dominik Rolli mit den Nachrichten.
Der frühere gambische Innenminister Usman Sonko bleibt definitiv in Untersuchungshaft. Das regionale bernische Zwangsmaßnahmengericht hat die Haft vorerst für 3 Monate angeordnet, wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft bestätigte. Zudem wolle die Berner Staatsanwaltschaft der Bundesanwaltschaft beantragen, dass diese den Fall weiter bearbeitet. Sonko kam als Asylbewerber in die Schweiz. Nach Informationen einer Menschenrechtsorganisation soll er in seiner Funktion als Innenminister des westafrikanischen Staates Gambia für Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sein. Ein Anschlag auf eine Moschee in der kanadischen Stadt Quebec hat mindestens 6 Tote und 8 zum Teil schwer Verletzte gefordert. Bewaffnete hätten das islamische Kulturzentrum während des Abendgebets gestürmt und das Feuer eröffnet. Dabei hätten sie Allahu Akbar gerufen, sagte ein Augenzeuge. Laut einer Polizeisprecherin konnten 2 Verdächtige festgenommen werden. Einer sei direkt vor der Moschee gefasst worden, der andere habe sich später gestellt. Medien verbreiten zurzeit die Meldung, die beiden Männer hätten an einer Universität in Quebec studiert. Von offizieller Seite wurde das bisher nicht bestätigt. Der türkische Verteidigungsminister hat an die deutschen Behörden appelliert, etwa 40 türkischen NATO-Soldaten kein Asyl zu gewähren. Die Asylanträge dürften auf keinen Fall angenommen werden, sonst würde das ernste Folgen haben, sagte Fikri Isik gemäß Medienberichten. Die türkische Regierung wirft den Soldaten vor, Teil einer Organisation zu sein, die für den Putschversuch im vergangenen Juli verantwortlich sein soll. Seit dem gescheiterten Putsch wurden tausende Militärangehörige festgenommen. In Spanien ist die Wirtschaft auch letztes Jahr weiter gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt BIP stieg um 3,2%, wie das Nationale Statistikamt mitteilte. Nach einer längeren Periode mit rückläufigen Wirtschaftsleistungen war 2016 das 3. Jahr in Folge, in dem die spanische Wirtschaft zulegen konnte. Wie es weiter hieß, schwächte sich das Wachstum in der 2. Jahreshälfte allerdings etwas ab. In Chile sind im Zusammenhang mit den verheerenden Waldbränden 43 Personen wegen des Verdachts auf Brandstiftung festgenommen worden. Sie seien möglicherweise für einige der Brände verantwortlich, sagte Präsidentin Michelle Bachelet. Bei einer Verurteilung drohen ihnen Haftstrafen von bis zu 20 Jahren. Laut der Regierung sind es die schlimmsten Waldbrände in der Geschichte Chiles. Mindestens 11 Menschen kamen ums Leben, mehr als 400.000 Hektar Land verbrannten und mehrere Dörfer wurden komplett zerstört. Wenn es nach dem Kantonsparlament geht, sollen an den luzernischen Primarschulen weiterhin 2 Fremdsprachen unterrichtet werden. Mit 72 gegen 42 Stimmen empfiehlt das Parlament den Stimmberechtigten, die Initiative mit dem Titel «Eine Fremdsprache auf der Primarstufe» abzulehnen. Das Begehren widerspreche den gesamtschweizerischen Bestrebungen für eine Harmonisierung der Schulbildung, fand die Ratsmehrheit. Das trockene Wetter hat im Tessin zu dicker Luft geführt. Die Luftqualität verschlechterte sich seit Freitag derart, dass die Behörden nun eine Tempolimite auf der Autobahn verordnet haben, wie aus einer Mitteilung des Kantons hervorgeht. Seit 10 Uhr gilt auf der Autobahn A2 zwischen Chiasso und Rivera Tempo 80. Außerdem dürfen Lastwagen auf dem genannten Abschnitt nicht überholen. Die Bevölkerung wird dazu aufgerufen, auf den öffentlichen Verkehr umzusteigen. Hans Kossmann ist nicht mehr Coach des Nationalliga-A-Clubs Ambrì Piotta. Wie der Club mitteilte, trennt sich der Tabellenletzte vom kanadisch-schweizerischen Trainer. Nachfolger soll der Kanadier Gordy Dwyer werden, der zurzeit Cheftrainer bei Medveščak Zagreb ist. Das Wetter. Heute und morgen ist es meist bewölkt und zeitweise regnet es. Die Schneefallgrenze steigt auf 1000 bis 1500 Meter, morgen sogar lokal bis auf 2000 Meter. Im Süden gibt es einige sonnige Abschnitte, die Höchstwerte liegen zwischen 3 und 7 Grad.
Es handle sich nicht um einen Muslimbann, betont US-Präsident Trump und rechtfertigt seinen Einreisestopp für Flüchtlinge aus aller Welt sowie Bürger aus 7 muslimischen Ländern. Besänftigen kann er die Gemüter damit nicht. Noch immer protestieren Tausende in amerikanischen Städten und an Flughäfen. USA-Korrespondentin Priscilla Imboden.
Einwanderer sind hier willkommen, rufen Hunderte von Menschen am Flughafen in San Francisco. Neben der Menge steht ein Mann mit einer Frau und zwei kleinen Kindern. Sie trägt einen Gesichtsschleier. Er filmt die Szene mit dem Handy und sagt kaum hörbar Danke.
I'm suffering because I have another daughter. She is in Yemen.
Ich leide, weil ich eine andere Tochter habe, die noch in Jemen ist. Meine Frau weint täglich, weil die Tochter nicht bei uns ist. $7,000 habe er ausgegeben, um ihr die Einreisebewilligung zu beschaffen. Und nun dieses Dekret. Er habe Panik, erklärt der Jemenit, der seit 4 Jahren in den USA lebt. Eine Frau mit einem violetten Hut steht in der Menge und hält ein Plakat mit der Aufschrift «Keine Sperre, keine Mauer».
I am sick at the idea that other people who have legal papers are being denied entry to our country.
Es wird mir schlecht bei dem Gedanken, dass Menschen mit Visa nicht ins Land gelassen werden, dass sie getrennt bleiben von ihren Familien, dass Senioren ohne Zugang zu einem Anwalt einfach festgehalten werden. Es ist eine von zahlreichen Demonstrationen im ganzen Land, die sich gegen das Einwanderungsdekret Trumps richten. Donald Trump selber schrieb in einer Mitteilung auf Facebook, es handle sich bei seiner Maßnahme nicht um eine Sperre gegen Muslime. Auf einem christlichen Fernsehsender hatte er aber gesagt, er werde Christen aus den betroffenen muslimischen Ländern die Einreise ermöglichen. Und auf dem Sender Fox News plauderte Trump-Berater Rudy Giuliani frisch von der Leber weg.
When he first announced it, he said Muslim ban. He called me up, he said, put a commission together, show me the right way to do it legally.
Trump habe zuerst von einer Sperre gegen Muslime gesprochen. Er habe Giuliani aufgerufen und ihm gesagt, zeig mir, wie man das auf legale Weise machen kann.
And what we did was we focused on, instead of religion, danger.
Wir haben uns bei der Einreisesperre statt auf die Religion, auf die Bedrohung konzentriert. Menschen aus Gebieten der Welt, die eine Gefahr für uns darstellen, dürfen nicht mehr einreisen. Das ist vernünftig und legal, sagt der frühere Bürgermeister von New York. Die Frage, ob der Erlass religiös motiviert ist, ist entscheidend. Die US-Verfassung verbietet nämlich die Diskriminierung nach Religion. Und ein Gesetz aus dem Jahr 1965 verbietet die Diskriminierung unter anderem nach Nationalität bei der Vergabe von Niederlassungsbewilligungen. Gegen die Einreisesperre sind bereits zahlreiche Klagen eingereicht worden. Die Gerichte werden darüber befinden, ob sie gesetzeskonform ist. An der Demonstration am Flughafen von San Francisco sind die Meinungen gemacht. Leute nach Religion auseinander zu dividieren, ist verfassungswidrig, steht auf dem Plakat von Mohammad Salama. Der gebürtige Ägypter ist Professor an der San Francisco State University und lebt seit 17 Jahren in den USA. Noch nie habe er einen Präsidenten erlebt, der das Land so entzweie, sagt er. Nicht einmal nach den Terroranschlägen vom 11. September.
Even then, at that time, President Bush said that this is not a war on Islam or Muslims. This President is targeting Muslims.
Sogar zu jener Zeit sagte Präsident Bush, dass die USA keinen Krieg gegen den Islam führten. Donald Trump hingegen nehme direkt Muslime ins Visier, sagt der Mann und hält sein Plakat in die Höhe.
Aus San Francisco der Bericht von Priscilla Imboden. Ja, der Einreisestopp in den USA führt weltweit zu Verunsicherung, auch in der Schweiz, obwohl die praktischen Auswirkungen hier gering sind. Max Ackermann.
Seit gestern befördert die Fluggesellschaft Swiss keine Passagiere mehr in die USA, die aus Ländern mit Einreisestopp stammen. Zu dieser Maßnahme sei man gesetzlich verpflichtet, sagt Swiss-Sprecherin Karin Müller.
Wir haben dies seit Samstag umgesetzt. Es gab gestern keine Zwischenfälle. Es gab am Samstag, noch bevor wir diese Maßnahmen umsetzen konnten, eine Person, welche mit uns von Genf nach New York gereist ist und der die Einreise verweigert wurde, sie ist dann mit Swiss direkt wieder nach Genf zurückgeflogen.
Außerdem seien zwei Gruppen mit Flüchtlingen, die via die Schweiz in die USA reisen wollten, umgeleitet worden. Wohin, wollte die Swiss-Sprecherin nicht sagen. Betroffen von der Einreisesperre könnten auch Schweizer Unternehmen sein mit internationaler Belegschaft und mit starken Beziehungen zur USA, Banken etwa oder die Pharmabranche. Man prüfe derzeit die Auswirkungen, heißt es zum Beispiel bei Roche, wolle die Angelegenheit aber nicht weiter kommentieren. Mit grossen Problemen müsse die Schweizer Wirtschaft wohl kaum rechnen, glaubt Martin Naville, Direktor der Schweizerisch-Amerikanischen Handelskammer.
Sie werden nicht so viele Bürger haben aus diesen 7 Ländern, die jetzt direkt nach Amerika reisen müssen. Aber natürlich wird es einzelne Fälle geben, die echte Härtefälle sind.
Wissenschaftler zum Beispiel, die an Kongresse reisen wollen. International habe Präsident Donald Trump aber zweifellos ein Chaos ausgelöst. Und er hoffe, dass die amerikanischen Gerichte und das Parlament die Sache bald wieder einigermaßen richten werden. Auf inneramerikanische Korrekturen hofft auch Önder Günesch, Sprecher der Föderation islamischer Dachorganisationen in der Schweiz. Und Saida Keller-Messali vom Forum für einen fortschrittlichen Islam betont, dass solche Entscheide die Falschen treffen.
Terroristen fragen nicht nach einem Visum und sind nicht auf diese ganz offiziellen Wege angewiesen.
Leidtragende seien Flüchtlinge und Menschen, die gute Gründe für eine Reise in die USA hätten. Gestärkt würden auch generell antimuslimische Gefühle.
Das heisst, es ist salonfähiger geworden, grundsätzlich anti-islamisch eingestellt zu sein.
Saida Keller-Messali hofft deshalb auf eine offizielle Reaktion der Schweiz. Bundesrat Didier Burkhalter hat bereits reagiert. Die Schweiz habe sich immer gegen die Diskriminierung von Menschen wegen ihrer Religionszugehörigkeit oder ihrer Herkunft gewehrt, schrieb der Außenminister gestern in einer Mitteilung. Das Dekret des US-Präsidenten gehe deshalb klar in die falsche Richtung. Ähnlich äußert sich die freisinnige Nationalrätin Christa Markwalder, Präsidentin des Parlamentarischen Vereins Schweiz-USA. Mittels Twitter richtete sie sich direkt an US-Präsident Trump und kritisierte den Einreisestopp scharf.
Es richtet sich nämlich nicht nur gegen eine offene und prosperierende Gesellschaft, sondern auch gegen die Rechtsstaatlichkeit, und das sind Werte, die Schweiz und die USA gemeinsam teilen.
An der nächsten Sitzung des Parlamentarischen Vereins werde man sicher über die ersten Dekrete von Präsident Donald Trump diskutieren. Wahrscheinlich kontrovers. Vizepräsident und SVP-Nationalrat Thomas Aeschi betonte jedenfalls auf Anfrage, jedes Land habe das Recht, Einreisebestimmungen nach eigenem Gutdünken zu erlassen.
Minuten vor 1, Rendezvous, das hören Sie gleich bei uns. Die Afrikanische Union wählt heute einen neuen Chef, eine neue Chefin. Unser Korrespondent erklärt, wo der Staatenbund heute steht und was für eine Figur er an der Spitze braucht. Dann 6 Tote bei einem Angriff auf eine Moschee in Kanada. Die Regierung spricht von einem Terroranschlag. Terror jetzt auch in Kanada. Wir fragen nach Hintergründen und Auswirkungen. Und kurz vor 1, die Patentbox ist eines der zentralen Werkzeuge bei der Unternehmenssteuerreform 3. Wir sagen, wie zum Beispiel der Industriekonzern ABB davon profitieren könnte. In den vergangenen Jahren hat die Afrikanische Union vor allem mit Vorwürfen gegen den Internationalen Strafgerichtshof Schlagzeilen gemacht. Im Kampf gegen die Gewalt in eigenen Mitgliedsländern, in Somalia zum Beispiel, im Südsudan oder in Burundi, war die Afrikanische Union hingegen weitgehend machtlos. Nun steht die Afrikanische Union vor einem Neuanfang. Heute wird die Nachfolge der Vorsitzenden Khosa Sana Suma geregelt. Frage an unseren Afrika-Korrespondenten Patrick Wülser. Was für eine Afrikanische Union hinterlässt Frau Suma?
Frau Suma war sicher ein wichtiges Symbol für die Afrikanische Union, die erste Frau, die dieses Gremium geleitet hat. Also in Afrika haben wir Männerverhältnisse, die Frauen arbeiten zwar hart, haben aber wenig zu sagen. Frau Suma ist eine Ärztin, sie hat einen Ruf als Ministerin aus Südafrika, war eine gute Managerin, aber außer der Organisation wird sie stark kritisiert. Sie hat wenig Probleme gelöst während großen Krisen wie in Westafrika Ebola oder als Flüchtlinge im Mittelmeer ertranken, war sie nicht präsent. Sie hat auch die Krisenherde nicht aufgesucht und auch die heiklen Themen, Umgang mit Diktatoren oder das Verhältnis zum Internationalen Strafgerichtshof, da hat sie sich höflich zurückgehalten. Man wirft ihr vor, dass sie bereits ihre Karriere geplant hat, nämlich als Präsidentin in Südafrika zu kandidieren.
Man wirft ja der Afrikanischen Union vor, sie sei ein Club der Diktatoren, die sich gegenseitig schützen. Trifft das aus Ihrer Sicht zu?
Das ist eine Etikette, eine Affiche mit einem Funken Wahrheit. Aber Afrika ist nicht ein homogener Kontinent. Also wir haben es eben gesehen in Westafrika. Die westafrikanische Gemeinschaft hat in Gambia den Langzeitdiktator Jammeh eben davongejagt. Also dort ist eine neue Generation von Staatspräsidenten am Ruder. Aber in Ostafrika ist das sicher wahr. Da schützt man sich. Da haben viele Herren eben gerade die Verfassung geändert. Ein krasses Beispiel ist Burundi voran. Jahren verfassungswidrig ist Nkurunziza der Präsident geblieben und die Afrikanische Union hat geschwiegen und hat auch keine Truppen geschickt.
Heute nun trifft sich die Spitze der Afrikanischen Union in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba unter anderem, um eine neue Chefin, einen neuen Chef zu bestimmen. Was für eine Figur bräuchte die Afrikanische Union denn jetzt?
Es muss eine Integrationsfigur sein, eine Figur, die fähig ist, eine Klammer zu bilden auf diesem Kontinent, der eben so heterogen, so verschieden ist. Ich habe es erwähnt, eben von Bürgerkriegsländern bis zu funktionierenden Wirtschaften in Nigeria, in Südafrika mit funktionierenden Institutionen. Es gibt auch eine Trennung auf dem Kontinent zwischen dem frankophonen Teil im Westen und dem anglophonen Teil im Osten und im Süden. Das sind Gräben, die ein zukünftiger Vorsitzender oder eine Vorsitzende überwinden muss.
Aussichtsreichste Kandidatin für den Posten ist die kenianische Außenministerin Amida Mohamed. Wäre sie denn eine solche Persönlichkeit?
Von ihrer Berufskarriere her sicher. Also es ist eine Diplomatin, sie hat in vielen Funktionen gedient. Sie war in Genf bei der UN, sie war Vizedirektorin des UN-Umweltprogramms UNEP. Sie war bei der Welthandelsorganisation und ist seit 2013, wie Sie erwähnt haben, Außenministerin Kenias. Also sie hat eine große berufliche Erfahrung, die sie mitbringt. Aber man muss auch wissen, sie ist eine vehemente Vertreterin der kenianischen Politik. Insbesondere hat sie sich stark gemacht für einen Austritt aus dem Internationalen Strafgerichtshof. Sie tritt auch vehement ein, dass es für afrikanische Probleme nur afrikanische Lösungen gibt und keine Einmischung des Westens. Also da wird sich der Westen, wenn sie gewählt wird, sicher noch die Zähne ausbeißen.
Informationen unseres Afrika-Korrespondenten Patrick Wülser. SRF-Verkehrsinfo von 12.48 Uhr in der Region Zürich vor dem Gubristunnel Richtung St. Gallen zwischen Weiningen und Affoltern Stau wegen eines Pannenfahrzeugs. Es geschah während des Abendgebets. In einer Moschee im kanadischen Quebec fallen plötzlich Schüsse. Mindestens 6 Menschen sterben. Kanadas Premier Trudeau spricht von einem Terrorangriff auf Muslime. Zugeschaltet ist nun der Journalist Gerd Braune in Ottawa. Gerd Braune, was ist Neues über den Anschlag bekannt?
Wir wissen bisher sehr wenig, was genau sich ereignet hat. Wir wissen, 2 Männer stürmten offenbar in diese Moschee in Saint-Foy, das ist ein Vorort der Stadt Quebec, und schossen um sich. 8 Menschen wurden verletzt, 6 Menschen wurden getötet. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich etwa 40 betende Muslims in der Moschee. Mehrere Menschen sind noch im Krankenhaus, einige von ihnen im kritischen Zustand. Die Täter selbst wurden kurze Zeit später festgenommen, einige Kilometer vom Anschlagsort entfernt. Die Polizei hat aber bisher noch nicht mitgeteilt, um wen es sich handelt. Wir wissen auch nichts bisher über die Motive. Also jetzt hier in Kanada, wir haben frühen Morgen, Montagmorgen, das Ereignis fand statt. Am Abend, am Sonntagabend. Wir werden warten, was im Laufe des Tages die Polizei an Ermittlungserkenntnissen mitteilen kann.
Obwohl noch wenig Konkretes bekannt ist, geht Kanadas Premier von einem Terroranschlag aus. Warum?
Ja, so viel wir bisher wissen, sind diese beiden Männer abgesprochen in die Moschee gestürmt und haben um sich geschossen. Es gibt auch Aussagen von Zeugen, dass sie gerufen haben sollen, Allah Akbar. Es passt dann nicht so richtig in das Bild hinein, dass es ein Anschlag ist, der sich gegen Muslime wendet. Aber wenn ein organisierter Angriff auf eine Glaubensgemeinschaft stattfindet, dann muss man von einem terroristischen Akt gehen. Hier in Kanada sagt man, das würde überall in der Welt als Terrorismusakt bezeichnet, und so hat auch die Polizei dies bezeichnet, so bezeichnen Politiker dies, und dies ist auch wichtig für die weiteren Ermittlungen, dass die Provinzpolizei beteiligt ist und dass aber auch auf Bundesebene nun ermittelt wird.
Bisher ist Kanada von Terroranschlägen verschont geblieben. In welchem politischen, gesellschaftlichen Klima ist das Attentat denn geschehen?
Wir leben ja in einem Land, das sich rühmt für seine Toleranz. Wir haben allerdings auch in Kanada in etlichen Gemeinden, in einigen Städten Akte der Islam, der muslimischen Feindlichkeit, islamophobische Anschläge. Diese Moschee selbst war im Herbst vergangenen Jahres auch Anschlag eines Attentats. Es wurde also ein Schweinekopf vor die Moschee gelegt und ein Zettel war an diesem Schweinekopf angebracht, guten Appetit. Also das zeigt, dieser unappetitliche Angriff auf die muslimische Glaubensgemeinschaft zeigt, dass Kanada auch nicht verschont bleibt von islamophobischen Akten. Und wir müssen natürlich auch sehen, das ganze Klima, das sich in den Vereinigten Staaten aufgebaut hat, jetzt im Zuge des US-Wahlkampfs und der Wahl von Donald Trump, den hier viele als Faschisten bezeichnen, dass dieses Klima möglicherweise auf Kanada übergreift. Die Kanadier werden sehr sorgfältig beobachten, was sich in den USA tut. Und auch diese Gesellschaft hier in Kanada ist bereit, sich gegen solche Akte zu wehren.
Besten Dank für diese Einschätzungen. Das war der Journalist Gerd Braune direkt aus Ottawa. Viele Schweizer Unternehmen bieten Weltklasse-Produkte an und sind deshalb hoch profitabel, auch dank intensiver Forschung. Einige dieser Firmen, etwa die Basler Pharmakonzerne, haben bisher von den international verpönten Schweizer Steuerprivilegien profitiert. Diese sollen nun mit der Unternehmenssteuerreform 3 abgeschafft und durch andere Steuervorteile ersetzt werden. Zum Beispiel mit der Patentbox oder der Forschungsförderung. Davon würden auch Industriekonzerne profitieren. Wirtschaftsredaktor Jan Baumann hat sich bei der ABB in Baden umgehört.
Steuern sparen dank Forschung und Entwicklung oder einen Steuerrabatt bekommen auf dem Ertrag aus Patenten und Lizenzen. Das bieten viele Länder. Frankreich, Italien, Großbritannien, Belgien und die Niederlande zum Beispiel, aber auch Japan, Kanada und die USA. Auch für die Schweiz wäre so eine steuerliche Forschungsförderung eine gute Sache, findet Remo Lütolf, Chef von ABB Schweiz.
Für uns ABB Schweiz können wir ganz klar sagen, dass das Thema Forschungs- und Entwicklungsförderung, Patentbox, eine klar positive Seite hat, vor allem auf die Stärkung des Standorts. Und da sind wir eigentlich zuversichtlich, dass uns das in Zukunft stark helfen wird.
Die Schweizer ABB-Tochter mit rund 6'000 Angestellten und 3 Milliarden Franken Jahresumsatz ist in Baden zu Hause. Wie der Kanton Aargau die Unternehmenssteuerreform umsetzen will, ist noch offen. Darum kann Remo Lütolf nicht genau sagen, wie stark seine Firma effektiv profitieren würde.
Aber wir gehen davon aus, dass wir in etwa eine gleichbleibende Steuerlast haben, allenfalls, wenn alles gut kommt, vielleicht mit einer kleinen Erleichterung.
Rund 1500 Leute beschäftigt ABB Schweiz in der Forschung und Entwicklung. Das ist ein Viertel der ganzen Belegschaft. Die über 200 Ingenieure im großen Konzernforschungszentrum in Baden-Dettwil zum Beispiel tüfteln permanent an neuen Ideen, Technologien und Prototypen. Herausgekommen ist auch der ABB Turbolader.
Die Turbolader werden auf große Dieselmotoren gesetzt, damit sie die Leistung und auch die Effizienz verbessern. Und die kommen dann insbesondere auf großen Schiffsmotoren zum Einsatz, Diesellokomotiven, Dieselaggregaten zur Stromerzeugung und sind ein ganz wichtiges Exportprodukt für uns, ABB Schweiz.
Die Turbolader werden in Baden gebaut, aber auch weiterentwickelt. Den Forschungsaufwand dafür könnte sich ABB Schweiz künftig anrechnen lassen, wenn die Reform angenommen wird. Darüber hinaus hat ABB für die Turbolader auch Lizenznehmer im Ausland, etwa in China. Es gibt also andere Unternehmen, die mit dieser Technologie arbeiten und dafür ABB Geld bezahlen. Die Turbolader wären darum auch etwas, das der Konzern in die Patentbox der Steuerreform hineinlegen könnte. Der Vorteil, die Lizenzerträge daraus dürfte der Konzern dann deutlich niedriger versteuern. Allerdings, das Steuern sparen mit Turboladern und sonstigen Erfindungen geht nicht beliebig weit. Der Bund schreibt den Kantonen bei der Reform eine Entlastungsbegrenzung vor. Reformkritiker monieren trotzdem, die Patentbox und die Forschungs- und Entwicklungsförderung seien neue Steuerschlupflöcher. Und es könne sein, dass die Schweiz dereinst auf Druck der EU oder der OECD auch diese Instrumente wieder abschaffen oder eingrenzen müsse. Für den ABB-Schweiz-Chef Remo Lütolf wäre das halb so schlimm.
Was auch immer die OECD entscheidet, es wird wahrscheinlich dann für alle gelten und damit ist zumindest der Grundsatz, dass die Spiesse gleich lang sind, dass für alle eigentlich die gleichen Rahmenbedingungen gelten, die sind dann zumindest für alle gültig. Insofern ist, was auch immer die OECD entscheidet, sind dann für alle die gleichen Voraussetzungen geschaffen.
Für den Standort Schweiz heißt das, der ABB-Konzern hätte keinen Grund, Forschungsarbeitsplätze ins Ausland zu verlagern.
Nein, ich denke, da wären anderswo dann auch keine Vorteile gegeben und da könnten wir auch konzernintern mit gleich langen Spiessen bzw. mit unserem tollen Leistungsausweis bisher kämpfen.
Kurz, ABB Schweiz wäre mit der Reform besser dran als heute, auch wenn noch nicht ganz klar ist, in welchem Ausmaß.
Jan Baumann. Die Unternehmenssteuerreform 3 kommt am 12. Februar zur Abstimmung. Kaum auf der Welt und schon ein neues Herz. Zürcher Chirurgen haben vor einem Jahr bei einem Baby ein Herz transplantiert. Es war eine Premiere in der Schweiz und auch weltweit ein eher seltener Eingriff. Jetzt hat sich Elmar Plotz am Kinderspital erkundigt, wie es dem Kleinkind heute geht.
Die kleine Sophia hatte einen dramatischen Einstieg ins Leben. Sie kam auf die Welt mit einem extrem großen und gefährlichen Herztumor, wie Michael Hübler, der Chefarzt für Herzchirurgie am Kinderspital Zürich, erklärt.
Wir haben dann festgestellt, dass dieser Tumor so groß war, dass das Herz nicht richtig arbeiten konnte und der Tumor drückte auch noch auf die Atemwege.
Damit das Mädchen überleben konnte, wurde es schon in den ersten Tagen seines Lebens operiert und der Tumor wurde entfernt. Ein schwerer Eingriff.
Dadurch wurde so viel von der linken Herzkammer entfernt, dass das Herz nicht ohne eine Herzunterstützung weiterarbeiten konnte. Und somit wurde dann ein sogenanntes Berlin Heart Kunstherz bei der kleinen Sophia implantiert.
Doch das war nur ein Zwischenschritt. Unerwartet schnell kam aus dem europäischen Ausland die Meldung, es gebe ein geeignetes Spenderherz für Sophia von einem verstorbenen, 8 Monate alten Kind. Und so konnten die Ärzte in Zürich der 3 Wochen alten Sophia in einer 3,5-stündigen Operation das Herz transplantieren. Rund 2 Monate später, vor ziemlich genau einem Jahr, wurde die Öffentlichkeit über die Transplantation informiert. Weil solche Eingriffe bei Neugeborenen so selten sind, ist das Interesse an der weiteren Entwicklung natürlich groß. Herzchirurg Michael Hübler hat eine gute Nachricht.
Es ist vor kurzem hier eine Untersuchung durchgeführt worden, wo sie eigentlich in allen Tests ausgezeichnet abgeschnitten hat. Und das zeigt eben, dass die Kinder, selbst wenn der Start so schwierig ist, wenn die Probleme beseitigt sind, sich fantastisch erholen können.
Sophia entwickelt sich geistig und körperlich völlig normal. Ein schöner Erfolg. Und doch ist es ein Leben mit gewissen Einschränkungen. So bleibt das kleine Mädchen auf Medikamente angewiesen.
Das ist eigentlich eine Medikation, die jeden Tag eingenommen werden muss. Muss auch in regelmäßigen Abständen dann kontrolliert werden, wie die Blutspiegel dieser Medikamente sind. Das bleibt ihr also nicht erspart. Und man muss eben auch im häuslichen Umgang auf mögliche Infektionsquellen achten und die möglichst ausschalten.
Hier sind natürlich auch die Eltern sehr stark gefordert. Dass das bei allen Schwierigkeiten so gut funktioniert, dass es Sophia heute gut geht, freut Michael Hübler als Mediziner und als Mensch.
Es ist schön zu sehen, wie die Familie jetzt dann zusammenwächst und wie sie ihre Rolle da in der Familie übernimmt. Und also für mich ist das eine große Genugtuung und Freude, das beobachten zu können.
Nach bisherigen Erfahrungen können Kinder nach einer Herztransplantation gut über 20 oder gar über 30 Jahre leben. Mit einer normalen Lebenserwartung können die Betroffenen zurzeit leider nicht rechnen. Der Professor vom Zürcher Kinderspital hofft aber, dass die Medizin in den kommenden Jahren noch weitere Fortschritte macht.
Wie Sie vielleicht wissen, sind wir auch sehr aktiv in der Forschung für die Entwicklung oder Weiterentwicklung von Kunstherzen, dass eine dieser Möglichkeiten so weit sein wird, dass man ihr dann auch noch weitere Jahre schenken kann.
Für Sophia und für andere Kinder in einer ähnlichen Situation.
Der Bericht von Elmar Plotzer. Gleich ist im ersten und vierten der profilierte deutsche Ökonom Heiner Flassbeck unser Gast. Mit seinem Kampf gegen die ungleiche Verteilung des Reichtums provoziert er Politik und Wirtschaft. Wie er die Welt besser machen würde, erklärt er gleich im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen mit Dominik Rolli.
Bei einem Anschlag auf ein muslimisches Kulturzentrum in der kanadischen Stadt Quebec sind mindestens 6 Menschen getötet und 8 weitere verletzt worden. Bewaffnete hätten die Moschee während des Abendgebets gestürmt. 2 Verdächtige konnten festgenommen werden. Der ehemalige Innenminister Gambias, Usman Sonko, bleibt definitiv in Untersuchungshaft. Vorerst für 3 Monate, wie die Berner Justiz mitteilt. Zudem will sie den Fall an die Bundesanwaltschaft abgeben. Sonko kam als Asylbewerber in die Schweiz. Eine Menschenrechtsorganisation wirft ihm vor, er sei als gambischer Innenminister für Menschenrechtsverletzungen verantwortlich gewesen. Die türkische Regierung hat an die deutschen Behörden appelliert, etwa 40 NATO-Soldaten aus der Türkei kein Asyl zu gewähren. Die Soldaten gehörten einer Organisation an, die für den Putschversuch im letzten Juli verantwortlich sei. Die Beschuldigten befürchten, in der Türkei verhaftet und gefoltert zu werden.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.